Ja, servus, hallo, liebe Mystery-Freunde. Ihr habt auf meinem Kanal vielleicht schon mal so einige Videos, so zwei, drei, vier Videos gesehen in Sachen heilige Reliquien und zwar hier im Speziellen heilige Tücher. Es gibt ja allerlei Tücher im Christentum, die verehrt werden, weil sie irgendwie mit Jesus in Verbindung stehen oder meinetwegen auch mit der Mutter von Jesus, also mit der Madonna, Mutter Maria. Da ist ja so eines der bekanntesten eigentlich die Madonna von Guadalupe. Da hatte ich vor vielen Jahren auch mal ein Buch drüber geschrieben. Aber ich habe in einigen anderen Kapiteln auch andere Tücher, andere heilige Reliquien in Tuchform behandelt. Und eins davon war natürlich ja der Schleier von Manopello. Das ist natürlich klar, das ist in Italien. Und das andere heilige Tuch in Italien ist ja das Turiner Grabtuch oder das Grabtuch von Jesus. Und was es da so alle für Namen hat, das liegt im Dom von Turin in Italien, ist 4,36 Meter lang, ungefähr 1,10 Meter breit. Und man erkennt ja darauf, ich wollte gerade sagen, sehr deutlich, aber man erkennt darauf ja einen Mann, der offensichtlich gegeißelt und gekreuzigt wurde, und zwar von der Vorderseite und von der Rückseite. Und das ist so eigentlich die berühmteste Tuchreliquie überhaupt, die die Menschheit so zu bieten hat. Und sie stammt eben aus dem Christentum, ist eine christliche Reliquie, deren Echtheit natürlich längst noch nicht anerkannt wurde. Egal, ob jetzt irgendwelche etablierten Wissenschaftler oder eben der Vatikan selbst, der hat es nämlich auch nicht anerkannt als echtes Tuch, echtes Leichentuch von Jesus Christus. Denn es soll ja, so ist es die christliche Tradition, das Leichentuch von Jesus Christus sein. Und das wisst ihr natürlich alle. Und da wird ja immer so viel diskutiert und wird so viel spekuliert. Ist das denn möglich? Dann gibt es wieder neue Untersuchungen, in Anführungszeichen. Da muss man eher sagen, da gibt es wieder neue Analysen der alten Untersuchungen. Zum Beispiel auch gab es ja schon 1988 eine Radiokarbon-Datierung bzw. mehrere. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Und da wird dann immer spekuliert, ja, dieses Tuch würde beweisen zum Beispiel, dass es tatsächlich aus dem Grab von Jesus Christus stammt, aus Jerusalem. Denn wir haben da im Neuen Testament auch Hinweise, dass da Leichentücher gefunden wurden nach der Auferstehung. Zwei übrigens an der Zahl. Und dann gibt es da wieder Diskussionen von Kritikern. Nein, das ist alles Fake aus dem Mittelalter eben, um da Kohle mit zu verdienen. Denn Reliquien gerade im Mittelalter waren ja wirklich absolut beliebt. Da konnte man sich wirklich eine goldene Nase dran verdienen, wenn zum Beispiel irgendwo eine Kirche sagte, wir haben jetzt von Johannes dem Täufer Reliquien oder wir haben ein paar Knochen von dem und den oder wir haben die heiligen drei Könige hier, eben so wie zum Beispiel in Köln. Deshalb steht der Kölner Dom da, weil dort die heiligen drei Könige aus dem Neuen Testament beerdigt sein sollen. Da bringe ich euch mal einen Link zu rein übrigens. Das ist natürlich wunderbar und da kommen Pilger in Scharen und diese Pilger bringen natürlich alle Kohle mit. Und so boomte ein Reliquienhandel mit echten, sage ich jetzt einfach mal, unfalschen Reliquien, mit Nägel vom Kreuz Jesu oder tatsächlich echte Stücke vom Kreuz Jesu, die man zum Beispiel in einer Kirche in Rom sich anschauen kann. Da sind die große Balken, sind das noch nicht, nur so kleine Splitter. Und da befindet sich übrigens auch eine Rekonstruktion der Person, die auf dem Grabtuch von Turin zu sehen ist. Ich habe da mal Fotos gemacht, als ich dort war. Ich zeige euch mal, so sieht diese Rekonstruktion dieser gegeißelten Person da aus und da befindet sich auch eine Faksimile, kann man nicht sagen, aber eine Kopie des Turiner Grabtuches in Originalgröße und das ist ja dann jetzt seit Jahrzehnten ist es ja in der Diskussion und Spekulation, was sehen wir denn da drauf? Vor einiger Zeit oder einigen Jahren, zwei, drei Jahren wurden auch sehr hochauflösende Fotos vom Turiner Grabtuch damals von den Untersuchungen Mitte der 1970er Jahre veröffentlicht. Da hatte ich ein Video hier auf YouTube zu gemacht. Ich zeige im Verlauf dieses Videos mal ein paar von diesen Bildern. Die könnt ihr euch runterladen. Die sind sehr groß, teilweise 20 Megabyte und wirklich auch sehr detailliert. Da sieht man diese Strukturen, alles kann man da erkennen. Aber Beweise, was das jetzt so ist, das ist natürlich immer noch völlig unklar. Und so gibt es dann Spekulationen, dass Beweis zum Beispiel, Jesus habe die Kreuzung überlebt. Das könnte man rekonstruieren anhand des dann doch wieder recht unklaren Umrisses der gegeißelten und gekreuzigten Person darauf. Oder dass Beweise dann eben, dass das durch ein Wunder geschehen ist. Da kamen schon Ideen ins Spiel, dass es mit irgendwelcher göttlichen Strahlung da reingebrannt wurde, sage ich mal jetzt so. Oder mit Radioaktivität zum Beispiel auch. Oder auch, dass irgendwelche Pilze und Mikroben, Bakterien, dass die dafür verantwortlich sind, dass wir da dieses Bildnis haben. Oder natürlich mittelalterliche Fälscher, ganz klar der Klassiker. Und so geben sich dann auch die Thesen und Spekulationen dazu, wirklich die Klinke in die Hand. Ich habe, da schaue ich, wenn ich oben so hingucke, eine ganze Reihe, ich weiß gar nicht, 2 Dutzend Bücher, allein nur zum Turiner Grabtuch. Und da gibt es ja hunderte und tausende von Artikeln. Und aktuell berichten britische Medien über eine ganz neue Idee, eine ganz neue Spekulation, woher das Turiner Grabtuch in Wahrheit kommt. Und da, nach diesen britischen Berichten, ist es ganz einfach nur eine alte, schmutzige Tischdecke, ein Tischtuch gewesen von Mönchen aus Großbritannien bzw. aus England. Auf diese Idee ist jemand gekommen, der nennt sich David Atkins, und er glaubt eben, dass es eine Tischdecke war, die in der Burton Abbey in der Grafschaft Staffordshire aufbewahrt wurde. Und er ist ganz sicher, das hat auch was mit den Tempelrittern zu tun. Und nach seinen Ideen haben die Tempelritter Burton damals erreicht, dort sein Heimatort rein zufälligerweise, und hätten den ganzen Tempelschatz mitgebracht, die Bundeslade, den Heiligen Gral, alles hätten sie dahin geschleppt, wäre alles noch irgendwo dort vergraben. Beweise hat er eigentlich so nie geliefert. Das wüssten wir natürlich, wenn der Gral da gefunden wurde oder die Bundeslade da ausgegraben wurde. Aber wir wissen natürlich, das ist ja historisch belegt, so ab 1307 wurden die Templer, die Tempelritter, ja verfolgt, vor allen Dingen ausgehend von Frankreich, und wurden als Ketzer verurteilt, deren Führer wurden auf den Scheiterhaufen verbrannt und all so etwas. Und die Tempelritter flohen dann ja überall, wenn sie rechtzeitig gewarnt wurden, zum Beispiel von Mallorca, dann über Spanien bis nach Portugal. Aber einige sollen eben auch, einige sehr hohe Tempelritter, nach Großbritannien geflohen sein, so ab 1307 eben, als die Verfolgung und die Zerschlagung des sehr mächtigen und reichen Templerordens begann. Und so kamen sie dann eben auch dorthin mit ihren Schätzen. Und sie hätten so als Erinnerung quasi an den Schatz der Templer, an den Heiligen Gral und so weiter und so fort, dort die späteren Mönche, eine Statue oder eine Säule angefertigt, und zwar von einem Fischerkönig. Und diese Säule spielt in dieser Idee, dass das jetzt mal eine Tischdecke einfach gewesen ist, eine ganz entscheidende Rolle. Dieser Fischerkönig stammt aus der legendären Sage um König Artus, eben auch so ein mythischer König eben aus Großbritannien, quasi das Nationalepos der Briten, nennen wir es einfach mal pauschal so. Und dieser Fischerkönig, der nennt sich dort Amfortas. Amfortas war der Hüter der Gralsburg, des Heiligen Gral, und der hätte da eben so den Gral beschützt und wäre auch irgendwie so ein verletzt gewesen an der Hüfte bzw. in der Leistengegend. Und das ist eben so auch so eine mythische Person wie König Artus selbst, die ganze Artus-Geschichte und natürlich dann zum Beispiel den Zauberer Merlin und all so etwas. Aber er war eben quasi das Symbol als Beschützer des Heiligen Gral. Und deshalb haben die Nachfolger der Templer, die Mönche dort in dieser Burton Abbey, diese Statue des Fischerkönigs, wie er dann, weil er sich eben vom Fischen ernährt hat, angefertigt, so als vielleicht kleiner Hinweis oder als Erinnerung daran, was denn hier in Wahrheit verborgen ist. Und irgendwann so 1340 bis 1350 wurde die Abtei renoviert. Also haben sie diese Statue oder diese gravierte Säule mit dem Fischerkönig genommen und haben da eine alte Tischdecke drum gewickelt und haben sie eingelagert, bis die Renovierungen vorbei sind. Und dann war das fertig, alles wunderschön renoviert. Dann haben sie gesagt, so, wir müssen den Fischerkönig da jetzt auch wieder hinstellen, haben das alte Tischtuch heruntergenommen und haben gesehen, oh, durch die muffige, in den britischen Artikeln heißt es immer, durch die muffige Kellerluft und durch irgendwelche Reste, die sich auf diesem Tischtuch befanden und all so etwas und durch die Säule natürlich selbst, die war aus Alabaster, habe sich dann dieses Tuch, dieser Abdruck von diesem Fischerkönig auf dem Tuch projiziert. Und das haben natürlich die Mönche sofort erkannt, oh, das hat ja so ein bisschen Ähnlichkeit mit Jesus. Und das war ja das 14. Jahrhundert, das Zeitalter der Reliquien. Jetzt können wir ein bisschen Kohle machen. Und zwar in dem Sinne, dass die Mönche sich selber ein bisschen Blut abgezapft haben. Und mit diesem Blut hätten sie dann eben die entsprechenden Wundmale auf dem Turiner Grabtuch angebracht. Zum Beispiel eben oben an der Stirn, durch die Dornenkrone bei Jesus oder die Verletzung an den Händen natürlich, die Kreuzigungsmale und auch auf dem Rücken, was man da so sieht. Da überall diese Blutspuren, und es ist ja auch nachweislich Blut da drauf. Und So hätten sie diese Reliquie dann verscherbelt an den Höchstbietenden nach Florenz übrigens. Und so sei die Tuchreliquie dann erstmals im Christentum aufgetaucht und dann eben als Reliquie, als tatsächliches Leinentuch, Leichentuch von Jesus Christus aus Jerusalem gehandelt worden und bis es dann irgendwann mal in Turin gelandet ist. Er führt auch einige Argumente an, da der David Atkins, die allerdings auch wieder natürlich, also er kann es gar nicht beweisen, ist natürlich klar, das schon mal jetzt pauschal vorweg gesagt, aber er führt zum Beispiel als Argument an, es ist Gips auf dem Turiner Grabtuch gefunden worden und Gips war zur Herstellung von Alabaster notwendig und in seiner Heimat gab es dort im Mittelalter auch Gipsminen, da wurde Gips abgebaut und Alabaster hergestellt und so wäre das gar kein Problem gewesen, dass da so eine Alabasterfigur eben von diesem Fischerkönig angefertigt wurde und das wäre zum Beispiel ein Hinweis für ihn. Ein Hinweis wäre auch, weil auf dem Turiner Grabtuch ja bei den früheren Untersuchungen vor Jahrzehnten, vor 50 Jahren ungefähr schon, zahlreiche Pollen gefunden wurden von zahlreichen verschiedenen Kräutern und Pflanzen und all so etwas, aber auch die DNA von Fischen. Und er sagt, dann ist er natürlich klar, wenn das eine Tischdecke von den Mönchen war, angeblich hätten sich die Mönche sowieso immer von Fisch und Kräutern ernährt, dann fällt da auch mal was auf die Tischdecke drauf und dann liegt das da so und dann kann man das Jahrhunderte später nachweisen. Das wäre für ihn auch ein Argument, warum das eben ein Tischtuch gewesen sein soll. Auch die Größe 1,10 Meter breit und dann fast 4,5 Meter lang, also 4,36 Meter, würde dafür sprechen, dass es eine Tischdecke war. Und er sagt dann auch, warum ist denn eigentlich diese Person darauf nackt und bedeckt mit den Händen die Leistengegend bzw. die Genitalien? Da sagt er auch, ja, der Fischerkönig war ja laut Legende, Artussage, verletzt in der Leistengegend auch. Und um diese Figur damals herzustellen, damit sie auch jeder als Fischerkönig erkennt, aufgrund der Artus-Legende, wurde die so dargestellt, dass sie ihm mit den Händen die Leistengegend bzw. Genitalien verdeckt. Jetzt muss man natürlich sagen, ja, warum haben die Mönche denn oder die Tempelritter meinetwegen tatsächlich eine Alabastersäule, Schrägstrich Figur, dargestellt von ihrem Fischerkönig als Hinweis und Erinnerung oder als augenzwinkernder Hinweis, dass dort der Heilige Gral versteckt ist. Warum haben sie den dann auch nackt dargestellt? Also ich kenne eigentlich keine Figur von irgendeiner mythischen Gestalt oder irgendeines Helden oder meinetwegen sogar auch eines christlichen Heiligen, die komplett nackt ist. Es gibt natürlich Darstellungen, zum Beispiel aus Mesopotamien, da haben die so einen Lendenschurz an, Gilgamesch zum Beispiel oder so etwas. Aber das ist ja doch völlig obskur und er kann überhaupt nicht nachweisen, dass tatsächlich, er sieht eine Ähnlichkeit zwischen dem Fischerkönig und diesem Abbild auf dem Turiner Grabtuch, aber er kann da überhaupt nichts nachweisen, weil er diese Statue, diese Säule mit dem Fischerkönig überhaupt nicht hat. Er vermutet, vielleicht wurde sie zerstört oder eingegraben, damit niemand bemerkt, die Ähnlichkeit zwischen dem Turiner Grabtuch, nachdem es eben von den Mönchen gegen schönes Geld verkauft wurde, damit keiner eben merkt, aha, die sind sich ja total ähnlich, das kann ja nur ein Fake sein, damit sie da nicht irgendwie Ärger kriegen von der Kirche oder so und jemand den Betrug bemerkt. Also für Atkins auf jeden Fall wäre das eine unausweichliche Schlussfolgerung. Und es gab ja, wie gesagt, 1988 die Radiokarbon-Datierung, die C14-Datierung bei verschiedenen Laboratorien in Universitäten. Und die haben ja dann gezeigt, dieses Grabtuch stammt so ungefähr aus dem Jahr 1300. 1260 bis 1390 wurde das datiert bei den verschiedenen Proben, bei den verschiedenen Analysen, was natürlich heute sehr umstritten ist. Und es gab in der Vergangenheit immer wieder Veröffentlichungen, die gesagt haben, oh, da wurde einfach nur ein Flicken, eine Reparatur da datiert und all so etwas. Aber für seine Spekulation mit dem Fischerkönig würde das zeitlich genau passen. Das wäre auch ein Argument, dass das eben so richtig ist. Und es würde auch einen wissenschaftlichen Aufschrei geben, habe ich auch in einer von den britischen Veröffentlichungen in den letzten Tagen gelesen. Ob es den Aufschrei geben wird, das glaube ich weniger, weil das Grabtuch ist zwar vom Vatikan nicht anerkannt und es wird zugelassen als verehrungswürdige Reliquie, wie es immer so schön heißt in der katholischen Kirche, aber da wird es höchstens einen Aufschrei geben bei all den Gläubigen, bei den gläubigen Katholiken, die wirklich glauben, dass es das Grabtuch von Jesus Christus ist. Aber wissenschaftlich wird es da keinen Aufschrei geben, weil er kann eigentlich überhaupt nichts vorweisen. Genauso wie früher schon mit Spekulationen, dass die Bundeslade, der Heilige Gral und der ganze Templerschatz von den Tempelrittern, dass die dort irgendwo in der Abtei in der Nähe vergraben sind, in einer großen Halle oder Höhle oder so. Ja, ich kann auch behaupten, die Bundeslade liegt hier in meinem Dorflette im Münsterland. Ich brauche es ja nicht beweisen, ich behaupte es einfach mal so. Das ist wirklich schon eine steile These, wie man so schön sagt. Das Grabtuch von Turin war einfach nur eine Tischdecke, eine dreckige Tischdecke, die durch Chemikalien und den muffigen Keller irgendwie mit einer Alabastersäule oder einer Alabasterfigur reagiert hat. Und deshalb kam dieses Abbild eines Gekreuzigten dort zustande, was dann noch von den Mönchen mit klarer Betrugsabsicht, mit Blut und so etwas dann weiter verfälscht wurde. Also ich kann diese Spekulation nicht nachvollziehen, weil er eben auch wenig da so bietet an Hinweisen, Indizien oder so, die dafür sprechen könnten. Denn wie ich schon sagte, es ist so, diese Säule und diese Figur, die als Vorlage gedient hat, unbewusst als Vorlage, die existiert nun mal nicht. Also hat er eigentlich nichts in der Hand, außer dass er jetzt durch die britischen Medien und vor allem Boulevardmedien mit seiner steilen These geht. Nun ja, auch das Thema Reliquien und Rätsel des Christentums, Rätsel der katholischen Kirche gehört zu den Mystery Files. Ich finde es wirklich spannend und faszinierend, was es da immer für Spekulationen mit allerlei angeblich authentischen Stücken gibt, die dann tatsächlich von Jesus stammen sollen oder eben von seiner Mutter oder von seiner Oma, zum Beispiel in Düren, eine Stadt hinter Köln, blende ich euch mal ein Video zu ein, wo ein Stück vom Schädel der Großmutter von Jesus Christus liegen soll. Das ist wirklich schon spannend und hier ist wirklich ausschlaggebend der Glaube. Es ist ja in der Grenzwissenschaft, in den Mystery Files ja so, man muss glauben, dass man das so interpretieren kann. Aber hier wird einfach nur pauschal geglaubt und zur Untersuchung werden solche Objekte fast niemals freigegeben. Wie gesagt, es gab beim Turiner Grabtuch vor 50 Jahren da ein großes Untersuchungsprojekt, da wurden auch Proben genommen und da wurde es alles genau mit einem Mikroskop analysiert und Fotos gemacht und all so etwas. Aber danach gab es keine wirklichen Untersuchungen mehr von diesem Grabtuch. Ich denke mal, man wird auch schon wissen, warum man das nicht mehr genehmigt. Ich weiß nicht, was denkt ihr denn von solchen seltsamen Reliquien aus der Welt der Religionen, manchmal auch andere Religionen. Es gibt ja auch Reliquien in allen möglichen Religionen. Was denkt ihr darüber? Postet mir unten ein Feedback. Gebt mal einen Daumen hoch für die kleine Info über die neue Spekulation zur Herkunft des Turiner Grabtuches. Eben nicht Turiner Grabtuch, sondern britischer Tischdecke. Schon sehr interessant. Lasst doch gerne ein Abo da. Dann sage ich mal Tschüss, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge. Euer Lars.